Hi. Zum zweiten Mal waren wir mit diesem Podcast, was wichtig ist, auf eine richtig große Bühne eingeladen. Und zwar zum Podcast-Festival der Kleinen Zeitung. Das hat am 7. September zum allerersten Mal in Wien stattgefunden. Und die Grundidee solcher Festivals ist ja, dass man den Mitschnitt des Live-Auftritts kurz darauf für alle Interessierten hörbar macht. Und das tun wir hiermit. Also sage ich nur viel Vergnügen mit der folgenden Aufzeichnung am vorvorletzten Wochenende vor der kommenden Nationalratswahl.
Die Presse.
Ja, herzlich willkommen beim Podcast Was wichtig ist. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und mein Gast, wie schon vorgestellt, ist heute Anneliese Rohrer. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Frau Dr. Anneliese Rohrer ist nicht nur, ich würde sagen, Sie haben sich den Titel als geduldigste Politikkommentatorin sehr hart erarbeitet in den vergangenen Jahrzehnten.
Jahrzehnten, ja.
Sie ist heute auf jeden Fall immer noch eine der gefragtesten Kommentatorinnen des Politikgeschehens. Wir sind sehr stolz darauf, dass Sie als ehemalige Innenpolitik-Ressortleiterin und Außenpolitik-Ressortleiterin der Presse immer noch bei uns Kolumnen schreibt und regelmäßig zu Gast ist im Podcast. Und seit einiger Zeit machen wir beide auch was im Internet, nämlich auf Social Media. Da frage ich die Frau Doktor einmal in der Woche ganz kurz, was sie zu sagen hat zu Dingen, die gerade passiert sind in der Innenpolitik. Das heißt auch Fragen an Frau Doktor. Und weil sie so cool und beliebt ist, hat jetzt auch der ORF beschlossen, einen Podcast mit ihr zu machen, worüber ich natürlich nicht so froh bin. Aber sie ist natürlich eine freie Frau und kann machen, was sie will. Insofern umso mehr danke ich nochmal sehr, dass Sie heute da sind. Worüber wollen wir heute reden? Blöde Frage über die Wahl, natürlich. In 3 Wochen ist es soweit. Und man könnte ja sagen, wir befinden uns, wenn man so eine Fußballmetapher anstrengen würde, was jetzt beides nicht, ich weiß, wir sind beide jetzt nicht keine großen Fußballfreunde oder Expertinnen, aber wenn man es vergleichen würde mit einer EM oder WM, befinden wir uns derzeit in so einer Phase, die man, glaube ich, Gruppenphase nennt, also bevor die Viertel- oder Achtel- oder sonstigen Finale beginnen, mit dem einzigen Unterschied, dass bei einer Wahl immer alle qualifizierten Kandidaten bis zum Schluss bleiben, also sie fallen noch nicht vorne raus. Man könnte auch sagen, wir befinden uns in einer Gruppenphase, die man auch Elefantenrundenphase bezeichnen könnte. Wir haben momentan jeden Tag eine entweder Elefantenrunde oder sonstige Konstellation im Fernsehen. Frau Doktor, jetzt frage ich Sie mal zuallererst, wer soll das alles schauen?
Ja, das frage ich mich schon zum zweiten Mal. Beim 2019 habe ich nachgerechnet, waren es 63 Fernsehsendungen. Und jedes Mal, wenn ich das thematisiere, höre ich, vom ORF oder von wen immer. Ja, aber die Leute wollen das. Wollen sie das? Die Quoten sind angeblich so, dass es immer mehr und immer weiter und immer weiter. Ich kann das nicht sagen.
Jetzt frage ich Sie, schauen Sie sich das an alles noch?
Ja, aber das ist eine professionelle Desinformation.
Sie haben in der aktuellen Kolumne, in der heutigen nämlich, in der Presse, über die Herkunft der Elefantenrunde ein bisschen was verraten. Wieso heißen denn die überhaupt Elefantenrunden?
Naja, weil es geht wahrscheinlich wegen dem Gewicht, also nicht dem Körpergewicht, aber politisches Gewicht. So wurde es jedenfalls in Deutschland, glaube ich, 1969 zum ersten Mal begründet. Das sind die Wichtigsten, also die am meisten Gewicht haben in der Politik. Das waren ja immer eigentlich nur 2. Ne?
Ja,
dieser Wahnsinn mit jeder gegen jeden und alle gegen, der ist ja relativ kurz.
Ja, und in Österreich ist es dann eigentlich interessanterweise erst Jahrzehnte nach der deutschen Einführung üblich geworden, das so zu nennen, nämlich 2006.
2006, ja.
Und damals hat man das wirklich dann auch Elefantenrunde genannt. Es waren auch damals wirklich nur Elefanten. Ich habe es noch einmal nachgeschaut. Haben Sie noch eine Ahnung, wer 2006 aller am Stimmzettel oder für die Parteien angetreten ist?
Ich habe es verdrängt. 2006 habe ich verdrängt, keine Ahnung.
Es waren wirklich nur Männer. Gusenbauer, Strache, Schüssel, Van der Bellen, noch damals, haben wir gerade vorher gehört, Westenthaler. Gut, wir befinden uns jetzt in einer besonders spannenden Phase und auch wenn man noch einmal nach Deutschland schaut, kann man theoretisch ein paar Parallelen erkennen. Gerade erst vor einer Woche war dort Wahl, am 1. September in 3 ostdeutschen Bundesstaaten. Jetzt hat die deutsche Wochenzeitung Die Zeit in dieser aktuellen Ausgabe gefragt mit Hinblick auf dieses Ergebnis in Thüringen und Sachsen und so weiter, wo die AfD so zugelegt hat, müssen die Wähler fürchten. Jetzt sagen uns die Umfragen in Österreich seit mehr als einem Jahr, dass die FPÖ auf Platz 1 liegt. Und ich möchte diese Frage der Zeit aufgreifen und Ihnen stellen. Müssen wir die Wähler fürchten?
Vor der FPÖ?
Na, überhaupt, die Wählerstimme, also das Votum der Wähler.
Na, ich glaube, wovor wir uns fürchten müssen, ist, dass das ein europäischer Trend wird, der also wirklich radikal nach rechts geht. Davor müssen wir uns fürchten. Vielleicht nicht so sehr von den einzelnen Parteien, aber von, na, Zeitgeist ist zu viel, aber von diesem Trend, der ja auch einen Bandwagon-Effekt hat, dann kommen immer mehr dazu. Sieht man ja jetzt in Frankreich, er kommt ohne rechten Ministerpräsidenten zu keiner Regierung. Davor müssen wir uns fürchten, von diesen, nämlich auch Ungarn, vor allem Ungarn. Ich verstehe nicht, warum man nicht ständig über Ungarn redet und über die illiberale Demokratie. Was ist eine illiberale Demokratie? Das ist einfach ein manipulativer Begriff für autoritär. Ich weiß nicht, warum man das so aufnimmt. Ich meine, den Trend muss man fürchten, weil wo endet das dann wirklich, wenn die Zeiten... Und da kommt Thüringen hinein. Ich meine, man müsste in den Schulen den jungen Leuten erklären, was Thüringen bedeutet. Thüringen und die AfD. Thüringen bedeutet, dass dort in den frühen 30er Jahren oder späten 20er Jahren der Hitler angefangen hat. Und kein Vergleich. Ja? Aber schaut man sich die soziale Lage in Thüringen in den 30er Jahren an, dann weiß man, warum er dort hingegangen ist. Und dort in den Landtag sich hat wählen lassen. Man muss die Ursachen und den Nährboden dieser Entwicklung analysieren und unter die Leute bringen und sagen, wenn wirklich eine Massenarbeitslosigkeit kommt, falls, ja, wenn wirklich eine totale Unsicherheit in Europa kommt, davor müssen wir uns fürchten und dagegen muss man auftreten. Nicht die einzelnen Personen, ob der Kickl sich jetzt Volkskanzler nennt oder nicht. Wobei ich finde, auch das ist ein Wahnsinn, dass das sofort von uns Medien übernommen wurde. Ich meine, der braucht überhaupt nichts machen, der braucht das nicht propagieren. Jeder spricht von ihm als Volkskanzler. Also da sind auch die Medien, das kriegt so eine Eigendynamik. Und deshalb finde ich so wichtig Thüringen. Also ich kriege eine Gänsehaut, wenn das irgendwo in Deutschland, in Westdeutschland passiert wäre, dass eine Partei wie die AfD, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, über 30% kriegt. Hätte mich das beunruhigt? In Westeuropa, aber es hätte mir nicht solche Angst und solche Gänsehaut gemacht wie als Thüringen.
Trotzdem ist es interessant, ich meine, Sie gelten auch als jemand, der gerne lautstark schon lange benennt, wenn ihm etwas Sorgen bereitet, wenn er Verfehlungen feststellt. Aber wir haben, also ich habe das bewusst jetzt noch einmal gefragt, das, was die Zeit da gefragt hat, ist, es gibt da zwei Lager. Die einen sagen, ja, hinweisen auf eine rechte Politik oder sogar eine rechtsradikale Politik, laut werden, sich vorher hinstellen und sagen, das wollen wir nicht. Und die anderen sagen, das ist aber vielleicht zu viel, weil das ist auch sozusagen, macht die größer, als sie sind. Das schürt eine Angst, die vielleicht so gar nicht da ist. Konkrete Frage, jetzt gibt es, schießen in den letzten Tagen sehr viele Komitees und Unterschriftenlisten und ich weiß nicht was, aus allen möglichen beruflichen Genres hervor, die aufrufen und Briefe schreiben und sagen, wir dürfen einen Herbert Kickl und eine FPÖ nicht wählen. Glauben Sie, dass so ein Engagement von zum Beispiel Schauspielern und so weiter gut ist und einen Effekt hat oder sogar vielleicht einen gegenteiligen Effekt?
Den gegenteiligen Effekt, das ist, ich meine, was soll das? Wiederum wird in diesen Briefen und in diesen Aktionen eigentlich die Haltung der FPÖ und die Politik oder die Richtung, nicht die Politik, weil mit Inhalten setzt man sich nicht so auseinander, unter die Leute gebracht. Das wird multipliziert und mit den sozialen Medien überhaupt. In meiner Einschätzung schreiben die, ist das der falsche Adressat. Die sollten eher Briefe schreiben an die Politik, an die Regierung, an den Bundeskanzler. In diesen und diesen und diesen Fällen ist eine andere Politik notwendig. Und noch einmal, um den Nährboden anders zu gestalten. Die Adressaten sind falsch. Ich meine, wenn jemand für einen Kickl wählen will, der wird sich nicht durch die Jelinek davon abhalten lassen.
Oder auch andere, sagen ja dann auch manche dieser Menschen, die sich engagieren, ich möchte mir nicht vorwerfen lassen irgendwann einmal, dass ich nichts gesagt habe. Und jetzt haben Sie gerade selber gesagt, man muss aufpassen davor, dass sich da nicht eben etwas in Bewegung setzt, das sich nicht mehr einfangen lässt.
Ja, das ist schon richtig, nur es ist die falsche Adresse. Man soll sich nicht vorwerfen lassen wollen, dass man nichts getan hat. Nur Briefe schreiben und sagen, ich habe eher einen Brief geschrieben, das wird den Zug nicht aufhalten. Da gibt es ja diese, Sie kennen das sicher alle, dieses Wahnsinnsgedicht aus den 40er Jahren von dem Pastor, der gesagt hat, und sie holten die Gewerkschaft und ich habe nichts gesagt, weil ich war nicht bei der Gewerkschaft, und sie holten die Juden und ich habe nichts gesagt, weil ich war nicht Jude. Und als sie dann kamen und mich holten, war niemand mehr da, der mir helfen hätte können. Ja? Es muss die Ursache beseitigt werden. Es muss, warum bei der AfD zum Beispiel in Thüringen und in Sachsen zeigen die Umfragen größten Zugewinne bei den Jungen. Ja? Was heißt das? Die Schulen haben versagt, die Eltern haben versagt. Die Jungen haben offenbar keine Ahnung von der deutschen Geschichte. Dort muss ich hinein. Weil natürlich die Integration und das, was seit 2015 passiert ist, auch eine Rolle spielt. Diese Probleme muss ich aktiv angehen. Und nicht irgendwelche Briefe schreiben, wählt's denn nicht. Aber das ist ja auch, das Nächste, wirklich wäre verheerend, wenn in Deutschland jemand auf die Idee käme, die AfD zu verbieten. Wer ist dann der Nächste, der verboten wird?
Jetzt kann man es aber auch so machen wie die NZZ aus der Schweiz. Die hat gestern, nämlich ihr Chefredakteur, Herr Aktueller, geschrieben, in einem riesengroßen Text, Ministerpräsident Höcke, na und?
Ja, na und?
Ja, aber ist das die bessere Art und Weise, damit umzugehen? Natürlich. Sein Argument nicht. War zu sagen, bitte, immer noch 80% der Deutschen haben nicht die AfD gewählt, auch in diesen Bundesländern. Kommt es mal runter und regt euch nicht so auf und vor allem vergleicht es nicht mit den 20er oder 30er Jahren, was Sie gerade gemacht haben, und mit Hitler.
Ja, Höcke, na und? Ja, das wäre schon richtig, ja, wenn auf der anderen Seite es eine Politik und eine Regierung oder Landtage oder Parlamente gäbe, die noch einmal den Nährboden verändern, auf dem ein Höcke solche Wahlresultate ziehen kann. Es geht ja nicht um den Herrn Höcke, es geht, warum wählt die Mehrheit der Jungen in Thüringen die AfD? Warum? Ist ja keine Raketenwissenschaft. Weil, aber das trifft uns ja nicht, wir haben ja keine Wiedervereinigung.
Ja, wir können es auch umdrehen auf FPÖ. Wir können jetzt nach Österreich kommen, wir wählen in
Thüringen.
Warum ist die FPÖ unangefochten seit über einem Jahr auf Platz 1?
Ja, weil es gewisse Ängste in der Bevölkerung gibt, die haben wir alle. Weil es gewisse Unsicherheiten gibt und weil gewisse Versäumnisse schlagend werden. Und das ist ja irgendwie so hirnrissig. Alles, was jetzt an Problemen hier auftaucht, hatten wir in den 90er Jahren schon. Also heute habe ich bei Lektüre der Presse wirklich gedacht, ich kann nicht wahr sein. Headline in der Presse, Bürgermeister Ludwig, man darf die Probleme nicht leugnen.
Das war in den 90er Jahren noch nicht Ludwig, sondern Häupl, aber macht nichts.
Bitte, ich war zuständig für die Innenpolitik der Presse in den 90er Jahren und ich leide heute noch unter den Fehlern, die ich damals gemacht habe. Und was waren die? Wenn Sie sich erinnern, da war in Bosnien die erste Flüchtlingswelle, ja, die den Haider groß gemacht hat. Der wurde ja durch den Jugoslawienkrieg groß. Und da war ein Influx von Jugoslawien-Flüchtlingen, auch Moslems aus Bosnien. Ja? Und dann wussten wir auch schon in Wien, dass es Probleme gibt, die nicht angegangen werden. Und ich habe, 5 Minuten, ja. Und ich habe damals versäumt, den Leuten zu sagen, bitte geht's in die Bezirke, schaut's, was dort los ist. Und lasst uns die Wiener Stadtgemeinde dazu zwingen, diese Probleme zu lösen. Haben wir nicht gemacht unter demselben Prätext, das würde nur dem Haider helfen. Und das war ein Fehler, unter dem wir heute noch leiden und dass jemand wie der Ludwig wirklich sich erfrecht, sage ich mal, zu sagen, man darf die Probleme nicht übersehen. Ja? Das ist eigentlich inakzeptabel.
Wenn Sie jetzt zurückschauen, nicht nur in die 90er Jahre, sondern eben, wir haben es schon vorher festgestellt, Sie sind so lange dabei und beobachten das immer noch mit einer gewissen Ausdauer. Was hält Sie denn dann eigentlich in der Wahlzeit, vor allem in so Wahlkampfzeiten, wie unterhalten Sie sich zwischendurch? Was muntert Sie auf? Was macht Ihnen Hoffnung?
Ja, ich fahre weg.
Aber wohin? Also das heißt, Ihre Ablenkungsmittel, Ihre Ablenkungspille ist wegfahren und dann möglichst weit weg. Wohin zum Beispiel?
Naja, bis jetzt eigentlich wahnsinnig gern nach Amerika, aber da gehen die Türen auch gerade zu. Kanalfahrten in England war sehr entspannend.
Da ist jetzt wenigstens Boris Johnson auch wieder weg. Und wie verbringen Sie eigentlich den Wahlsonntag? Wir haben ja für alle, die sich vielleicht erinnern sollten, wir waren im April auch beim kleinen Zeitungs-Podcast-Festival in Graz. Das war auch ein Wahlsonntag, nämlich an dem Tag hat dann gewählt, wer war eigentlich dann? Linz war doch dann, nein, was war damals im April? Ich habe es gerade vergessen, so schnell gefragt. Aber es war eine Stadtwahl sozusagen. Und da haben Sie gesagt, auf die Frage, was Ihnen am liebsten ist in der Politik, Rücktritte, weil sich niemand wehtut. Und ich weiß aber auch aus guter Quelle eben auch Wahlkampfsonntage. Wie verbringen Sie denn den in 3 Wochen?
Jedenfalls, die 3 Wochen oder den Wahlsonntag?
Nein, den Wahlsonntag in 3 Wochen.
Also den Wahlsonntag, jedenfalls nicht mit Schnitzel. mit physisch wählen gehen, ich finde das wirklich jedes Mal, nach so vielen Jahren, finde ich das einfach toll, dass wir das können. Dann in die Schule gehen und dann kennt sich niemand aus, von den so Wiener. Und dann mit Zeitungen und ab 14 Uhr mit irgendwelchen Smartphone-Push-Meldungen. Und dann geht das, ich meine, im Wahltag kannst du als Journalist einfach nur, das ist ein Sperrtag, ja, da brauchst du, ist halt so. Und das geht dann bis in die Nacht.
Ja. Das ist ein Sperrtag, das dürfen Sie niemandem sagen, der aktiv Journalist ist. Ein Sperrtag. Okay, wir müssen an die Zeit denken, obwohl es nett ist, mit Ihnen zu plaudern. Ich hätte noch ganz viele weitere Fragen. Jetzt habe ich noch eine Frage ans Publikum. Wissen Sie, was 5 Tage vor der Nationalratswahl passiert? Ja? Bitte. Ja? Oh, da weiß jemand sehr gut Bescheid, Frau Doktor. Wissen Sie, was 5 Tage vor der Wahl passiert? Also, für alle, die es jetzt nicht wissen, am 24. September wird Frau Dr. Anneliese Rohrer 80. Und ich kenne... Und ich weiß jetzt nicht, wie abergläubisch Sie sind. Ich glaube, die Frau Doktor so weit zu kennen, dass sie gar nicht abergläubisch ist. Deswegen ist das mit dem Krautessen vorher, nachher, weiß auch immer, vorfeiern soll man nicht, ich weiß nicht was. Das lassen wir jetzt einfach weg. Ich habe mir gedacht, was halten Sie davon, wenn wir jetzt ein kurzes Ständchen singen? Weil das kann ja die Frau Doktor so tun, als ob es noch nicht heute ist. Und sie kann sich es dann im Podcast nochmal nachher anhören. Okay, also, wir singen das erste Lied zu Ihrem 80. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Frau Doktor, Happy Birthday to you.
Vielen herzlichen Dank.
In diesem Sinne, bitte ich Sie trotzdem zur Sicherheit, kein Kraut zu essen oder sonstige Sachen. Ich sage nur mal vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Vielen Dank an Barbara Haas fürs Organisieren. Vielen Dank an Sie fürs Kommen. Machen Sie es gut und bis bald.
Viel Vergnügen.